Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Zu Beginn des neuen Jahres wollen wir auf ein Wort aus 2. Mose, Kapitel 15, Vers 26 hören. Ich bin der Herr, dein Arzt. Zunächst, so denke ich, ist es wichtig zu sehen, in welch einer Situation Gott seinem Volk Israel dieses Wort sagen ließ. Die Israeliten hatten den wunderbaren Durchzug durch das Schilfmeer erlebt und wurden nun von Gott in die Wüste Schur geführt. 3 Tage wanderten sie in der Wüste und fanden kein Wasser. Und als sie endlich auf Wasser stießen, da stellte es sich als ungenießbar heraus. Es war bitter, weshalb man diesen Ort Mara nennt. Mara heißt Bitterkeit. Sie machten also buchstäblich ihre erste bittere Erfahrung während der Wüstenwanderung. Und wir können es uns in etwa vorstellen, welch eine große Enttäuschung das für die Israeliten gewesen sein muss. Und nun machte sich genau das bemerkbar, was für sie während der ganzen Wüstenwanderung typisch war. Sie fingen an zu murren. Da murrte das Volk gegen Mose und sprach: Was sollen wir trinken? Sie machen ihm also Vorwürfe. Das taten sie auch später immer wieder aufs Neue und schauten dann zurück nach Ägypten und dachten, da ging es uns besser als hier in dieser Wüste. Und in seiner Not schrie Mose zu Gott und Gott erhörte ihn. Er zeigte ihm ein Holz und das warf Mose in das Wasser hinein und es wurde genießbar, sodass die Israeliten es trinken konnten. Gott machte seinem Volk also zu Beginn der Wüstenwanderung deutlich, dass er in wunderbarer Weise für die Israeliten sorgen wollte und würde. Er wollte in jeder Situation ihr Arzt sein, der sich um die Gebrechen seines Volkes kümmern wollte und sie vor Bitternissen bewahren wollte, oder aber ihre bitteren Erfahrungen in Segen verwandeln wollte. Er wollte sie in jeder Hinsicht gesund erhalten. Er wollte ihnen Gesundheit schenken. Deshalb auch dieses wunderbare Wort: Ich bin der Herr, dein Arzt. Allerdings war seine Zusage an eine Bedingung geknüpft. Wir lesen das in den Versen 25b und 26. Dort gab er ihnen Gesetz und Recht und versuchte sie, also er prüfte sie und sprach: Wirst du der Stimme des Herrn deines Gottes gehorchen und tun, was recht ist vor ihm und merken auf seine Gebote und halten alle seine Gesetze, so will ich dir keine der Krankheiten auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe, denn ich bin der Herr, dein Arzt. Hier wird also das Volk Israel von Anfang an unter Gesetz gestellt. Es musste gewisse Regeln einhalten, es musste sich an die Gebote, an die Vorschriften, an die Gesetze Gottes halten, sonst würde ihnen diese wunderbare Verheißung, ich bin der Herr, dein Arzt, nicht gelten. Und genau dazu, nämlich das Gesetz einzuhalten, die Vorschriften, die Gott ihnen gegeben hatte, zu beachten, genau dazu war dieses Volk eben nicht in der Lage. Und dazu ist kein Mensch in der Lage, denn das Herz des Menschen ist von Jugend auf, von Geburt an böse. Der Mensch hat ein böses Herz, dass Gott nicht gehorsam sein kann, und dass Gott auch nicht gehorsam sein will. Und ich denke, das ist nicht nur die Aussage, die klare Lehre der Heiligen Schrift, dass das Herz des Menschen böse ist von Natur, sondern das ist auch unsere persönliche Erfahrung, die wir gemacht haben im Laufe unseres Lebens. mehr oder weniger intensiv. Vielleicht gibt es Dinge, von denen wir früher gesagt hätten, also das könnte mir nicht passieren, diese Veranlagung habe ich nicht in meinem Herzen, das käme bei mir nicht vor, und inzwischen sind wir ganz anderer Meinung geworden. Inzwischen haben wir erkannt, durch die Führungen unseres Lebens, dass wir zu allem möglichen Bösen geneigt sind, wie es ja auch der Heidelberger Katechismus so gut formuliert hat. Das Herz des Menschen ist zu allem Bösen geneigt. Und das gilt auch für das Jahr 2011. Wir sind mit Vergebung unserer Sünden hineingegangen in dieses neue Jahr, aber wir wollen nüchtern damit rechnen, dass das Böse ständig gegenwärtig ist in uns, immer auf dem Sprung, sich zu verwirklichen, und dass wir nur eine Chance haben, vor Gott bestehen zu können und auch Sieg zu haben über diese bösen Neigungen, und das ist durch den Glauben an den Herrn Jesus. Es gibt keine andere Möglichkeit. Das ist also unsere Erfahrung. Unter der Herrschaft des Gesetzes, unter der Herrschaft dessen, was Gott vom Menschen im Gesetz fordert, gibt es nur ein Murren und ein Jammern, ein Klagen, Undankbarkeit, Vorwürfe Gott gegenüber, Vorwürfe auch anderen gegenüber. Mose musste hier immer wieder herhalten, Mose und Aaron, die Führer des Volkes. Gegen sie richtete sich der ganze Ärger und der Zorn des Volkes Gottes. Unter der Herrschaft des Gesetzes gibt es nur Versagen und zu kurz kommen. Unter dem Gesetz ist Fluch und Verdammnis. Wie viele Menschen sind auch diesmal wieder mit guten Vorsätzen in das neue Jahr hineingegangen. In der Zeitung konnte man einige Tipps finden, wie gute Vorsätze mehr als einen Monat überdauern. Gibt es also gute Ratschläge, die Psychologen machen, und manches ist da auch ganz hilfreich, was sie sagen. Immer wieder versucht es der Mensch, sich zu bessern, und hier und da mag es ihm auch in äußeren Dingen gelingen. Das ist durchaus möglich, wenn sich jemand vorgenommen hat, für das neue Jahr 4 oder 5 Kilo abzunehmen, so mag es ihm durchaus durch diese Ratschläge, die ihm gegeben werden, gelingen, und dann passt er umso besser in seinen Lieblingsanzug hinein. Also, das ist durchaus möglich. Und doch, wenn es um entscheidende Dinge geht, um ganz entscheidende Dinge, um tief verwurzelte Charaktereigenschaften, die negativ sind, dann muss der Mensch immer wieder scheitern. Er scheitert an sich selbst, er scheitert an seinem Unvermögen. Und nicht umsonst hat einmal jemand den Satz formuliert, mit guten Vorsätzen ist der Weg zur Hölle gepflastert. Das ist ein sehr ernstes Wort und es ist wahr. Der Mensch nimmt sich viel vor, er hat gute Vorsätze, auch für dieses kommende Jahr, und am Ende des Jahres muss er sagen, ich habe es doch wieder nicht in den Griff bekommen. Ich habe es doch wieder nicht geschafft. Das gilt für unseren kleinen persönlichen Bereich, für den kleinen persönlichen Bereich des einzelnen Menschen, das gilt aber auch für die großen Geschehnisse in dieser Welt. Die zwei großen Weltkriege mit dem unsagbar vielen Blutvergießen und Leid als Folge davon sind der Beweis dafür, dass der Mensch an seinem Unvermögen, Frieden zu schaffen oder Frieden zu halten, scheitert. Es gibt viele andere Dinge, die das unterstreichen. Auch im religiösen Bereich meint man, auf dem Wege der Einhaltung frommer Regeln Gott wohlgefällig zu sein. Man versucht es zumindest hier und da. Und wo man es nicht schafft, da wird halt der Weg breiter gemacht. Da nimmt man es dann im Laufe der Zeit nicht mehr so genau mit den Regeln, die Gott aufgestellt hat für ein frommes Leben. Das sogenannte Christentum ist nichts anderes als eine Gesetzesreligion. Ich spreche nicht vom christlichen Glauben, vom biblischen christlichen Glauben, sondern vom sogenannten Christentum. Und weil es eine Gesetzesreligion ist, darum sucht man auch und kann man auch den Schulterschluss suchen mit dem Islam. Der Islam ist eine reine Gesetzesreligion. Und das passt ja dann zueinander. Das passt zusammen. Wir haben Bekannte im Sudan, die dort tätig sind. Und da bekamen wir jetzt einen Rundbrief. Und in diesem Rundbrief erzählt der Betreffende auch von den Enttäuschungen, die sie dort machen. Es kommen also Menschen zum Glauben an den Herrn Jesus aus dem Islam heraus. Moslems bekehren sich zu Jesus. Aber dann geht es oftmals 3 Schritte vorwärts und 2 Schritte wieder zurück. Da kann es also passieren, und das haben sie jetzt erlebt, dass im Ramadan junge Christen anfingen zu fasten, und als man sie fragte, warum fastet ihr denn eigentlich im Ramadan, das ist ja der Fastenmonat der Moslems, warum fastet ihr? Naja, sagten sie, wir fasten, um Vergebung der Sünden zu erhalten. Sie hatten zuvor oft bekannt, Vergebung der Sünden gibt es nur durch den Glauben an Jesus. Aber jetzt fielen sie zurück in dieses Gesetzeswesen, und wir erkennen daran, wie tief verwurzelt diese Gesetzesfrömmigkeit, dieses religiöse Frömmigkeit im Herzen nicht nur der Moslems ist, sondern auch der sogenannten Christen und auch von Natur aus bei uns selbst. Wenn das nicht immer wieder überwunden wird, wenn das nicht immer wieder in das Licht Gottes hineingestellt wird, dann gehen auch wir diesen Weg religiöser, gesetzlicher Frömmigkeit. Natürlich, es gibt ein friedliches Nebeneinander mit den Moslems, auch in unserem Staat, und das sollte für einen Christen das Normale sein, dieses friedliche Nebeneinander, aber es gibt niemals ein geistliches Miteinander. Das ist unmöglich. Gesetz und Evangelium, Gesetz und Gnade sind ein totaler Gegensatz. Und so sind wir von Herzen dankbar, dass wir auch in diesem Wort nicht unter Gesetz gestellt werden, wie die Israeliten damals, sondern dass wir am Anfang dieses Jahres unter die Herrschaft der Gnade gestellt werden. Denn dieses Wort, ich bin der Herr, dein Arzt, erinnert uns ja an die vielen Ich-Bin-Worte im Neuen Testament, die Herr Jesus Christus ausgesprochen hat. Ich bin das Licht der Welt, ich bin das Brot des Lebens, ich bin, das haben wir vorhin gehört, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Immer wieder heißt es, ich bin der gute Hirte. Und so dürfen wir dieses Wort, ich bin der Herr, dein Arzt, auf unseren Herrn Jesus Christus beziehen. Er selbst hat gesagt, die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Er ist also der Arzt. Und in ihm ist die Gnade erschienen. In Mose ist das Gesetz gegeben worden, in Christus Jesus ist die Gnade erschienen. Und so stehen wir hier bei diesem Wort, ich bin der Herr, dein Arzt, unter Gnade. Gott erwartet nichts von uns. Was wir erst erfüllen müssten, damit diese Verheißung uns gilt, diese Zusage uns gilt, auch für das neue vor uns liegende Jahr. Er ist unser Arzt und er bleibt auch unser Arzt. Das ist ein großes Geschenk. Hier gelten keine guten Vorsätze, keine eigenen religiösen Bemühungen. Hier gilt nur eins, nämlich das, was wir nicht vermögen und was wir nicht vermochten, das tat Gott und sandte seinen Sohn. So lesen wir Römer Kapitel 8. Gott sandte seinen Sohn. Was das Fleisch, was der Mensch nicht vermag, das tat Gott in Christus. Und das, was wir jetzt nicht vermögen in der Nachfolge Jesu aus uns heraus, das wirkt unter der Gnade vom Kreuz her der Heilige Geist. Und so ist dieses Wort, ich bin der Herr, dein Arzt, das allersüßeste Evangelium für sündenkranke Menschen. Für sündenkranke Menschen, die auch sonst mit mancherlei Kümmernissen zu tun haben. Und nun wollen wir auf einige Einzelheiten hier eingehen. Ich bin der Herr, dein Arzt. Zunächst einmal das Ich. Ich, sagt der Herr, bin dein Arzt. In der Apostelgeschichte, im 7. Kapitel, lesen wir die Rede, die Stephanus vor dem Hohen Rat gehalten hat. Und in dieser Rede, in diesem Abriss der Geschichte Israels, den er hier bringt, erwähnt er auch die Wüstenwanderung der Kinder Israels. Und er sagt, während dieser Wüstenwanderung trieben die Israeliten Götzendienst. Und das bezieht sich nicht nur auf die Errichtung des goldenen Kalbes, das sie da anbeteten, sondern das bezieht sich auf den ganzen Gang der Israeliten durch die Wüste, auf die ganzen Jahre ihrer Wüstenwanderung. Ich lese uns das einmal vor. Apostelgeschichte Kapitel 7. Von Vers 39 an. Ihm, nämlich Mose, wollten unsere Väter nicht gehorsam werden, sondern sie stießen ihn von sich und wandten sich in ihrem Herzen wieder Ägypten zu und sprachen zu Aaron: Mache uns Götter, die vor uns hergehen, denn wir wissen nicht, was diesem Mose, der uns aus dem Lande Ägypten geführt hat, widerfahren ist. Und sie machten zu der Zeit ein Kalb und opferten dem Götzenbild und freuten sich über das Werk ihrer Hände. Aber Gott wandte sich ab und gab sie dahin, so dass sie dem Herr des Himmels dienten. Wie geschrieben steht im Buch des Propheten Amos: Habt ihr vom Hause Israel die 40 Jahre in der Wüste mir je Opfer und Gaben dargebracht? Ihr trug die Hütte Molochs umher und den Stern des Gottes Rephan, die Bilder, die ihr gemacht hattet, sie anzubeten, und ich will euch wegführen bis über Babylon hinaus. Also immer wieder neigten die Israeliten ihre Herzen anderen Göttern zu. Ist das nicht verwunderlich? Gott bietet ihnen hier diese große Verheißung an. Er sagt, ich bin der Herr, dein Arzt. Das heißt, bei mir habt ihr Genesung von allem Schaden, der euch widerfahren mag. Und sie wenden sich doch immer wieder anderen Göttern zu und brechen damit das erste Gebot. Es ist diese unselige Neigung des menschlichen Herzens, die Hilfe für seinen Schaden überall zu suchen, doch nicht bei dem lebendigen Gott. Und auch wir, die wir zu Jesus gehören, machen uns manches Mal dieser Sünde schuldig. Wir haben diese Neigung in uns und sie wird auch immer wieder leider praktische Wirklichkeit bei uns. Und Gott möchte, dass wir ihm die Ehre geben und in allen Nöten zuerst einmal ihn suchen und ihn fragen. Der Weg zu Gott ist immer der kürzeste Weg. Warum gehen wir nicht den kürzesten Weg? Wenn uns irgendetwas beschwert, wenn uns Sünde beschwert, wenn wir es zu tun haben mit irgendwelchen Problemen, warum nehmen wir nicht den kürzesten Weg direkt zu unserem Herrn, der gegenwärtig ist, da wo wir uns im Augenblick befinden? Mir geht es hin und wieder so, dass ich denke, Herr, wenn ich wüsste, irgendwo in dieser Welt würdest du dich befinden und ich müsste dich dort aufsuchen, ich würde mich auf den Weg machen. Aber ich brauche mich nicht auf den Weg zu machen. Du bist ganz nah. Das Wort ist dir nah in deinem Munde, so sagt Paulus. Zitat aus dem Alten Testament. Der Herr ist uns nah. Und es läge doch nah, ihn in allen Dingen zuerst zu suchen und ihn anzurufen. Warum tun wir das nicht? Es mag ja sein, dass Gott uns dann irgendeinen Menschen zeigt, der uns helfen kann, der uns weiterhelfen kann. Gott hat viele Mittel, Gott hat viele Methoden, um uns zu helfen. Gott tut das auch immer wieder durch Menschen, aber er möchte, dass wir zunächst einmal unsere Blicke auf ihn richten. Das ist für ihn das Entscheidende. sagen, Herr, erbarm dich über mich, rufe mich an in der Not, hast du gesagt, so will ich dich erretten, so sollst du mich preisen. Und jetzt komme ich zu dir. Und jetzt musst du mir deutlich machen, musst du mir zeigen, was ich zu tun habe. An wen ich mich wenden kann, ob ich mich an jemanden wenden soll. Und wenn, an wen ich mich wenden soll. Oder was ich tun soll. Oder ob ich einfach warten soll, gar nichts tun soll, ist auch möglich. Das ist ganz unterschiedlich. Das kann in dem einen Fall so sein, in dem anderen Fall kann es ganz anders sein. Da gibt es keine Schablonen. Aber er, und das ist das Entscheidende, er will von uns angerufen sein. Er ist unser Arzt. Und das wollen wir uns jetzt merken für das neue Jahr. Das wollen wir uns wirklich merken und ins Herz hineinschreiben lassen. Nicht nur hinter die Ohren, sondern ins Herz hineinschreiben lassen, dass der Herr sagt, ich bin der Herr, dein Arzt. Nun komm doch zu mir mit all deinen Nöten und Schwierigkeiten. Das nächste. Es heißt, ich bin der Herr, dein Arzt. Ich bin der Herr, dein Arzt. Es heißt nicht, ich war es. Natürlich, Gott war es. Es heißt doch nicht, ich werde es sein. Auch die Zukunft ist eingeschlossen. Nein, es heißt hier in der Gegenwartsform, ich bin der Herr, dein Arzt. Die Israeliten haben in der Wüste immer wieder die Hilfe Gottes erfahren. Aber doch in der gegenwärtigen Not, da versagten sie. In der gegenwärtigen Not. Und wollen wir uns auch daran im neuen Jahr immer wieder erinnern lassen, Gott hat nicht nur in der Vergangenheit geholfen, sondern er hilft auch in der Gegenwart. Wir lesen im Psalm 143, dass der Psalmist an vergangene Zeiten zurückdenkt. Und es heißt, er sinnt nach, ich sinne nach, so sagt er, ich sinne nach über die Taten Gottes. Das hat natürlich seinen Raum und seinen Platz. Dass wir immer wieder mal zurückschauen und denken über die großen Dinge nach, die Gott in unserem Leben getan hat. Und das ist natürlich nicht wenig, im Gegenteil. Und regt uns an zu neuer Dankbarkeit. Aber das ist ja nicht alles. Sondern Gott möchte, dass wir jetzt in diesem Augenblick, in der gegenwärtigen Not, in der wir uns befinden, seine Hilfe in Anspruch nehmen. Ich bin es jetzt in diesem Augenblick. Er will jetzt helfen. Mag sein, dass er uns zunächst einmal lehrt, mit einer seiner Verheißungen zufrieden zu sein im Augenblick. Doch wenn wir sie jetzt im Augenblick ergreifen, so ist uns praktisch schon geholfen, auch wenn die äußere Hilfe noch auf sich warten lässt. Der Glaube rechnet mit der Gegenwart Gottes. Diese Gegenwartsform, ich bin, dieses Jetzt, ist der Schlüssel zu vielen, unendlich vielen Segnungen Gottes. Es ist doch die Frage, ob wir es ergreifen können und erfassen können im Glauben, dass Gott jetzt, in diesem Augenblick hier unter uns gegenwärtig ist in seinem Wort. Dass er jetzt mit uns redet und dass er jetzt in diesem Augenblick unser Arzt ist, der sagt, welche Nöte hast du? Was hast du auf dem Herzen? Wo stimmt es nicht bei dir? Komm jetzt zu mir, jetzt in diesem Augenblick. Ich will dir jetzt helfen. Ich will dir jetzt mein Wort geben. Vielleicht will er dir jetzt helfen durch dieses Wort. Ich bin der Herr, dein Arzt. In diesem Augenblick. Sind wir davon überzeugt, dass Gott jetzt in diesem Augenblick hier unter uns ist, um uns zu segnen? Können wir das immer wieder fassen? Dass er jetzt unser Arzt ist, der sich unserer Leiden annimmt, dann würden Segenströme fließen. Das ist ein Schlüssel. Der Glaube, der sagt jetzt, wenn wir Gnade hätten, Gottes Gegenwart zu ergreifen, dann könnte uns geholfen werden. Und das nächste. Ich bin der Herr, dein Arzt. Wir betonen dieses kleine, unendlich wichtige Wörtchen, dein. Er ist nicht nur der Arzt des Volkes Israel. Er ist nicht nur der Arzt der Menschen allgemein, zu welchem Volk sie auch immer gehören mögen, wo sie sich auch immer aufhalten mögen. Er ist dein Arzt. Dein Arzt. Es ist wieder so ein Wort, das wir unbedingt fassen sollten. Zu glauben, dass Gott die Menschen und die Menschheit ganz allgemein liebt, das ist im Grunde genommen nicht schwer. Auch die liberalen Theologen glauben, dass Gott die Menschen liebt, dass Gott die ganze Welt liebt. Sie verschweigen das Gericht Gottes. Sie haben es ja nur noch mit der Liebe Gottes. Keine Probleme damit, dass Gott die ganze Welt liebt, jeden Menschen liebt in dieser Welt. Aber es ist eine andere Sache, wenn ein Mensch sagen kann, Gott liebt mich ganz persönlich, obwohl ich von Natur aus ein so hässlicher Sünder bin. Ich habe seine Liebe nie und nimmer verdient. Und das ist eine große Gnade, die einem Menschen widerfährt, wenn er das im Glauben fassen kann. Gott liebt mich. In diesem Augenblick bin ich ein Gegenstand seiner ganz, ganz großen Liebe. Ja, Gott sehnt sich nach mir. Sein Herz sehnt sich nach mir. Es gibt da ein schönes Wort im Hohen Lied. Hohe Lied, Kapitel 7, Vers 12. Da heißt es, dass das Herz des Liebsten, gemeint ist der Freund, sich sehnt nach Sulamit. Dein Herz, so sagt sie, sehnt sich nach mir. Und dieses Wort können wir auf den Herrn Jesus Christus beziehen. Sein Herz sehnt sich nicht nur nach uns, sondern nach mir ganz persönlich. Sag mal, kannst du das so fassen? Kannst du das glauben? Ich wünschte, dass jeder Einzelne von uns einmal mit diesem Wort allein in die Stille ginge und darüber nachdenken würde. Vielleicht käme er dann zunächst einmal zu dem Ergebnis, im Grunde genommen ist mir das ja völlig egal, ob Gott sich nach mir sehnt, ob sein Herz sich nach mir sehnt oder nicht, ist mir völlig egal. Vielleicht musst du das zunächst einmal zugeben vor Gott, dass dir das tatsächlich egal ist. Dass es dir viel mehr darum zu tun ist, irgendetwas zu tun und zu arbeiten für Gott und für andere oder was weiß ich, dass dir das brennend wichtig ist, aber dass der Herr Jesus Sehnsucht hat nach dir, Sehnsucht danach hat, mit dir Gemeinschaft zu haben, das ist im Grunde genommen Schnuppe, ja? Vielleicht musst du das erst einmal erkennen, wie kalt dein Herz ist, ihm gegenüber, der sein Leben für dich gelassen hat, der dich unendlich liebt, der ohne dich, um es mal so auszudrücken, der ohne dich nicht leben kann. Er will nicht ohne dich sein und er kann auch nicht mehr ohne dich sein, sofern du zum Leib Christi gehörst. Er kann nicht mehr ohne dich sein. Ist das nicht herrlich? Ist das nicht wunderbar? Und du trittst seine Liebe mit Füßen. Vielleicht musst du das ganz neu erkennen, wie eisig kalt dein Herz ist dem Herrn Jesus Christus gegenüber. Es wäre der erste Schritt zu deiner Hilfe. Der erste Schritt. Herr, und du liebst mich dennoch, obwohl ich solch ein kaltes Herz habe? Obwohl mir alles Mögliche in dieser Welt wichtiger ist als du? Du liebst mich dennoch und sehnst dich nach mir? Welch eine Liebe. Das könnte der Anlass dafür sein, dass eine neue Liebe auch in unserem Herzen aufkeimt. Eine neue Liebe zu ihm. Aber das Fundament, die Grundlage, die Ausgangsposition ist immer seine Liebe zu mir. Und das kann einen Menschen unendlich glücklich machen in seinem Herzen, wenn er das erfassen kann. So lieb hat mich der Herr Jesus. Glaubst du das? Pastor Kölling hat einmal den Ausspruch getan und er ist bei mir hängen geblieben, sei erst Gottes Kind und dann Gottes Diener. Sei erst Gottes Kind. Das heißt, lass dich erst von Gott lieben. Lass dir von ihm dienen. Lass dir Gutes tun von deinem himmlischen Vater. Und dann mach dich auf den Weg, um ihm zu dienen. Aber sei erst Gottes Kind, dann Gottes Diener. Es geht also um diese persönliche Beziehung. Er ist dein Arzt. Nimm es so, er ist dein Arzt. Und diese persönliche Beziehung ist wichtig, gerade auch in den dunkelsten Stunden unseres Lebens. Und das lehrt uns Psalm 23, Vers 4. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn, du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Zuvor ist immer die Rede von Gott, dem guten Hirten, als in der dritten Person. In der dritten Person. Er führt mich, er weidet mich und so weiter. Aber jetzt geht es durch diese dunklen Täler hindurch, durch diese Felsschluchten, wo die Gefahr groß ist. Gefahr lauert durch wilde Tiere und dergleichen. Da wird David ganz persönlich, denn du bist bei mir. Das brauchen wir, auch wenn es durch letzte Tal des Todes hindurch geht, ihr Lieben. Dann nutzt dir das nicht zu wissen, dass Gott die Menschen im Allgemeinen liebt. Sondern dann brauchst du diese Gewissheit, der Herr liebt mich ganz persönlich. Er hat meine Sünden vergeben. Er hat meine Sünden mit ans Kreuz genommen. Sein Blut reinigt mich von aller Sünde, von aller meiner Schuld. Ich bin der Herr, dein Arzt. Jesus ist dein Arzt, dein ganz persönlicher Seelen- und auch Leibarzt. Auch wenn er uns nicht immer leiblich heilen will, unseren Seelenschaden will er immer heilen, unseren Leib nicht immer, aus erzieherischen Gründen. Und doch ist er auch dein Leibarzt, dem du dich mit deinem Leibe anvertrauen darfst. Wir bleiben noch einen Augenblick bei diesem erquickenden und tröstlichen Bild vom Arzt stehen. Es ist von großer Wichtigkeit, dass wir zu einem Arzt Vertrauen haben können. Haben wir es mit einem Arzt zu tun, von dem wir den Eindruck haben, der macht seinen Job, um sein Geld zu verdienen, aber mehr steckt da nicht dahinter, dann haben wir kaum Vertrauen zu diesem Arzt. Dann suchen wir uns am besten einen anderen, von dem wir den Eindruck haben, der tut seinen Dienst mit Herz. Der ist berufen zu dieser Aufgabe. Das wirkt Vertrauen in uns. Ansonsten sind wir an der falschen Adresse. Wie viel mehr dürfen wir Vertrauen haben, absolutes Vertrauen zu unserem himmlischen Arzt. Er ließ am Kreuz sein Leben für seine Patienten und seine Patienten sind seine eigenen Kinder. Seine Patienten sind seine besten Freunde, seine engsten Freunde. Das sind seine Patienten. Und dafür wird er doch wohl sorgen, oder nicht? Welch ein Vertrauensverhältnis dürfen wir haben zu diesem großen Arzt? Ich bin der Herr, dein Arzt. Und es ist wichtig, dass ein Arzt uns kennt. Leider ist das Bild vom guten alten Hausarzt, der auch die Eltern gekannt hat, Krankheitsgeschichte der Eltern, vielleicht auch der Großeltern, dieses Bild vom guten alten Hausarzt ist inzwischen von der Bildfläche verschwunden. Doch auch da noch, wo wir über einen längeren Zeitraum hinweg Kontakt haben zu einem bestimmten Arzt, da ist das von größter Bedeutung. Denn er kennt uns inzwischen. Er weiß um unsere Gebrechen. Er weiß, was gelaufen ist, vorher gelaufen ist. Und von daher kann er viel besser beurteilen, was uns im Augenblick fehlt, wo der Hebel anzusetzen ist, welches Medikament er zu verschreiben hat, wie er die ganze Krankheitsgeschichte einzuordnen hat. Also eine gute Kenntnis des Patienten ist Voraussetzung für eine gute Behandlung. Und nun wenden wir das an auf unseren Herrn Jesus, der unser Arzt ist. Sollte er uns nicht kennen? Er kennt uns durch und durch. Er kennt die Geschichte unserer Vorfahren. Er kennt unsere persönliche Geschichte bis in alle Einzelheiten hinein. Deine seelische Geschichte, auch deine leibliche Geschichte ist ihm nicht verborgen. Er ist unser Schöpfer. Er hat uns geschaffen. Sollte unser Schöpfer uns nicht kennen? Und so wollen wir uns ihm und seiner Behandlung ganz getrost überlassen, auch für das neue Jahr 2011 gilt das. Einen besseren Arzt können wir nicht haben. Und wir werden die köstlichen Früchte seiner Arztkunst genießen dürfen und ihn dafür preisen, wenn wir uns ihm mit Haut und Haaren ausliefern, mit allem, was wir sind und haben. Was Besseres kannst du gar nicht tun, ja. Was Besseres kannst du gar nicht tun. Und was Besseres kann ich zu Beginn dieses Jahres auch nicht tun, als euch auf diesen großen Arzt hinzuweisen, auf den Arzt eurer Seele und eures Leibes. Und je schwerer eure Krankheit ist, desto lieber hat er euch in seiner Behandlung. Denn es gereicht ihm weniger zur Ehre, wenn er euch von einem Schnupfen heilt, als von einer unheilbaren Krankheit. Also, je schwieriger der Fall, desto besser seid ihr bei ihm aufgehoben. Und sind wir nicht alle im geistlichen Sinne hoffnungslose Fälle hinsichtlich unseres Sündenschadens? Oder gibt es jemanden unter uns, der sich da helfen könnte? Sein Blut macht allen Schaden mehr als gut. Er sandte sein Wort, so heißt es, und er machte sie gesund. Wir hören zum Abschluss auf einige Strophen aus einem Gedicht zum Geschehnis Mara. Es brannte die Sonne und der Weg war weit durch die Wüste ins heilige Land. Der Durst quälte hart, keine Ruhe weit und breit, bis die Rast kam und Wasser sich fand, bei Mara inmitten der Wüste. Jäh brach die Freude, denn das Wasser war schlecht und Enttäuschung macht bitter das Herz. Doch Gott zeigte den Weg und wies seinem Knecht rettendes Holz und es heilte den Schmerz bei Mara inmitten der Wüste. Wie bei Mara wurde es bitter und wund, aber du bist der Hirte und Arzt. Dein Kreuz macht das Herz und die Seele gesund. Heilung gibst du, wie du sie einst gabst, auch dort in der Wüste bei Mara. Deine Wege sind oft verborgen und schwer und erproben das Herz in der Not. In Ewigkeit füllst du die Hände, die leer, und bleibst immer der liebende Gott, wie einst in der Wüste bei Mara. Amen.